Wir haben ja in der Apostelgeschichte gelesen, dass die Jünger Fragen hatten, als sie Jesus noch in ihrer Mitte sahen und dass der Herr ihnen Antwort gab, was ihr Auftrag ist in dieser Welt. Die Frage war ja, wirst du zu dieser Zeit dein Reich aufrichten? Und Jesus antwortete, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde. Das ist jetzt überhaupt nicht dran, sondern dran ist, dass ihr hier wartet zu Jerusalem und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Von dem, was am Kreuz passiert ist, von dem, was nach dem Kreuz passiert ist, die Auferstehung von den Toten, von alledem, was gepredigt worden ist und was ihr an Krafterweisungen gesehen habt und was ihr gehört habt, das in Zukunft geschehen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich lese Vers 10 und 11, über die wir heute sprechen wollen. Als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also hier wird deutlich angesprochen, dass Jesus Christus wiederkommt in diese Welt. Wir könnten uns fragen, ist denn das notwendig? Musste denn das Kreuz sichtbar in dieser Welt stehen? Hätte nicht Gott auch die Erlösung in seinem Sohn, denn er war in Christus mit sich selbst in der Unsichtbarkeit, vollführen können? Es musste in der Sichtbarkeit stattfinden, damit die Gläubigen und die Ungläubigen gleicherweise Beweise in dieser Welt sehen konnten, dass die Tatsache der Erlösung geschehen ist und dass es keinen anderen Weg der Erlösung gibt, außer den durch Golgatha. Die Juden hätten ja Jesus auch steinigen können. Sie haben zwar gesagt, wir dürfen niemanden töten, aber den Stephanus haben sie auch getötet. Da haben sie auch nicht die Römer gefragt, ob sie das tun dürfen. Aber Gott wollte deutlich machen, dass alle die Vergebung der Schuld brauchen. Juden wie auch Heiden. Die Römer allein hätten es ja auch tun können. Allerdings, Pilatus sagt, ich finde überhaupt gar keinen Grund. Warum soll ich ihn töten? Und doch waren sie schuldig. Schon allein in dieser Aussage, dass Pilatus, obwohl er wusste, dass Jesus keine Schuld hat, hat er ihn dennoch überantwortet zum Tode. Warum? Weil er den Kaiser, die Gunst des Kaisers in Rom, lieber hatte als die Gunst bei Gott. Denn man drohte ihm an, wenn du diesen loslässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Dann kannst du deinen Job an den Nagel hängen. Dann musst du hier deinen Beruf verlassen und du wirst keine andere Stelle mehr kriegen. Ja, das will ich doch dann lieber haben. Also musste äußerlich aufgezeigt werden, dass der Mensch sündig ist. Und äußerlich aufgezeigt werden, dass Gott etwas getan hat dafür, dass der Mensch entsündigt wird und zu ihm zurückkommt. Warum sage ich das im Vorspann? Genauso muss auch die Wiederkunft Jesu sichtbar werden. So wie sichtbar werden musste für alle die Schuld des Menschen, die Sündigkeit des Menschen und das Erlösungswerk Gottes in Jesus Christus, muss auch sichtbar werden die Gerechtigkeit. Denn bis zum heutigen Tag wurde diese Gerechtigkeit im Reich auf Erden noch nicht sichtbar. Es gibt kein einziges Reich auf dieser Erde, wo die Gerechtigkeit Gottes regiert und herrscht. Sie regiert in dem einzelnen Gläubigen, der wiedergeboren ist, aber noch nicht irgendwo in einem Volk. Gott hat es ja nicht nötig, aber die Menschen haben es nötig, dass er das sichtbar macht. Und darum, er wird wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. So wird er wiederkommen und dann wird sich das erfüllen, dass er auch dieses Reich der Gerechtigkeit sichtbar macht, so wie vorher sichtbar gemacht werden musste, die Sünde der Menschen, wie schwerwiegend die Sünde ist und dass es keine Erlösung von der Sünde gibt, außer durch die Gabe des lebendigen Gottes. Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu. Die Verheißung, dass alle Jünger Jesu Zeugen der Auferstehung des Herrn, der Auferstehung von dem Tode sein sollen und werden durch den Heiligen Geist. Dieser Zeugenauftrag ist begrenzt, und zwar zwischen der Himmelfahrt Jesu und seiner Wiederkunft. Diese Zeit, und das ist gut so, denn alle Arbeit, auch der Zeugendienst in dieser Zeit, muss ein Ziel haben. Wenn wir nur Zeugen wären, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben, könnte leicht passieren, was auch im Alltagsleben passiert, dass die Arbeit oberflächlich getan wird. Wir haben ja gar kein richtiges Ziel. Wir haben ja gar keinen Endpunkt, auf den wir hinarbeiten müssen. Wir können also die Arbeit ruhig mal ein bisschen liegen lassen und irgendwann mal wieder aufgreifen. Also entweder oberflächlich oder verzögert würden wir den Zeugendienst angehen. Wir haben ja da auch Beispiele, die der Herr Jesus gibt im Blick auf Menschen, die tatsächlich die Arbeit liegen lassen. Die sagen, ach, der Herr kommt noch lange nicht, ich habe kein festes Ziel. Ach, dann warten wir mal zu. Wenn ich merke, er kommt, dann mache ich mich auf, dann werde ich arbeiten, dann werde ich fleißig sein. Aber das klappt dann nicht mehr. Darum hat der Herr gesagt, ich komme wieder. Ihr wisst zwar nicht wann, aber ich komme. Und das ist das Ziel. Dazwischen, zwischen meiner Himmelfahrt und der Wiederkunft, soll dieser Zeugendienst stattfinden. Das Zeugnis von der Überwindung des Todes, Vergebung der Schuld wirksam werden. Es wird die Gnadenzeit genannt. Die Gnadenzeit, wo der Mensch sich bekehren kann. Ein Vergleich, eine Blume, das können wir gut beobachten. Eine Blume entfaltet die Blüte nur eine bestimmte Zeit lang, nicht? Die bleiben nicht das ganze Jahr offen oder jedenfalls bestehen, offen, geschlossen und so weiter, sondern sie verblühen irgendwann. Das heißt, die haben nur eine bestimmte Lebenszeit, ihre Blüte zu öffnen und darauf zu warten, dass die Insekten kommen, die Bienen und die Bestäubung vornehmen, dass sie sich vermehren können. Es ist nur eine bestimmte Zeit. Und so ist das auch eine bestimmte Zeit, wo sich die Gemeinde vermehren soll in dieser Gnadenzeit. Danach, bei der Wiederkunft Jesu, wird alles sichtbar. Das heißt, die Gerechtigkeit, die Gott gewirkt hat in seinem Sohn, die wird jeder erkennen können. Kinder Gottes, Gemeinde Jesu, hat also diesen Zeitraum zu einem segensreichen Handeln zu nutzen. Also auch wir, ja, wir haben das einfach zu nutzen. Wenn wir Kinder Gottes sind, können wir nicht lässig irgendwie eine Zeugenarbeit tun, sondern unser Leben muss Zeugnis sein, weil der Punkt kommt, wo wir es nicht mehr sein können, wo es dann zu Ende geht. Darum sollen wir, Paulus sagt einmal, die Zeit auskaufen, nutzen. Damit meint er jetzt nicht nur in der Welt auskaufen, sondern einfach selber Zeugnis sein im Leben. Nicht nur mit Worten, nicht nur mit Schriften, wie wir es ja auch tun, was ja auch gut ist, sondern mit dem Leben. Mit dem Leben, so wie Petrus gesagt hat, damit die Leute dich fragen, warum lebst du so? Dann gib Antwort und sag, weil ich Jesus kenne, weil er mich frei gemacht hat und er will jeden frei machen von Sünde, von Schuld und von der Todesangst. Also die Jünger, die sollten Zeugen Jesu werden in dieser Zeit, die Engel gesagt haben, er, der Menschensohn, wird wiederkommen, wiederkommen, so wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Auf der einen Seite zeigt uns das Ziel, dass wir durchhalten müssen. Wir haben dieses Ziel der Wiederkunft Jesu und das bedeutet für uns Bereitschaft, Bereitschaft, durchhalten in der Zeit. Das kann jeden Tag für uns sein, dass wir abgerufen werden und dass eines Tages die Entrückung auch für die Gesamtgemeinde stattfindet. Also auf der einen Seite zeigt uns, dass wir ein Ziel haben, haltet durch, trotz aller Anfechtung, bleibt bei Jesus. Das sollte den Jüngern hier schon mit auf den Weg gegeben werden durch diese Botschaft der Engel. Bleibt also bei dem, was ihr gelernt habt. Weicht nicht davon ab, auch wenn Anfechtung dagegen aufstehen, auch wenn Schwierigkeiten auftreten, bleibt bei dem, was ihr gelernt. Und wenn ihr ganz alleine steht, bleibt bei Jesus. Ja, das ist diese eine Seite. Und die andere Seite zeigt uns auch, dass wir nicht nur bei Jesus bleiben sollen, sondern auch darum beten sollen, den Zeugenauftrag ausführen zu können. Jeder Christ ist ein Zeuge. Jeder wiedergeborene Christ kann sagen, Jesus hat mich erlöst. Das ist ein Zeugnis. Darum ist er ein Zeuge. Jeder Wiedergeborene weiß, dass seine Sünden ihm vergeben sind. Und er kann das bezeugen. Er weiß, dass er aus der Furcht des Todes genommen ist. Er kann das bezeugen. Also jeder lebendige Gläubige ist ein Zeuge. Und das Ziel zeigt, nutze also dieses Zeugnis, was dir gegeben ist, um anderen Menschen Mut zu machen, auch Jesus nachfolgen zu wollen. Das Ziel bringt also Hoffnung. Hoffnung und führt uns auch aus der Gefahr des Stillstands und des Rückschritts. Solange wir das Ziel vor Augen haben, und das ist ja auch in einem Sport so, das ist beim Autorennen so oder beim Schnelllauf so, solange das Ziel im Fokus ist, bleibt man nicht stehen. Erst wenn man es aus den Augen verliert, dann macht man mal eine Pause und sagt, na, irgendwo wird das Ziel schon sein, irgendwann kommen wir ja schon mal an, jetzt machen wir erstmal was anderes. Aber solange ich das Ziel im Auge habe, gehe ich voran. Ich werde also aus der Gefahr des Stillstands genommen. Die Jünger waren berufen, ein solches Glaubenshandeln zu haben, das suchenden Menschen nach dem Sinn des Lebens hilft. Also zwei Ankünfte. Jesus wurde vor ihren Augen aufgenommen. Er war zuvor angekommen auf der Erde und es wurde gesagt, er kommt wieder. Diese zweifache Vorausschau auf die Ankünfte Jesu, die erste Ankunft in Niedrigkeit und die zweite Ankunft in Herrlichkeit, finden wir ja bereits auch in den Aussagen der Propheten. Da wurde ja von beiden Ankünften schon geredet. Ich lese mal einiges. Die erste Ankunft war die notwendige Ankunft, um das Opfer für unsere Sünden zu bringen. Das Leiden und das Sterben. Deswegen musste Jesus zum ersten Mal, der Sohn Gottes, hier in diese Welt kommen. Jesaja 53, lesen wir Vers 2 und Vers 5. Da heißt es, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Also in Niedrigkeit, nicht als König, sondern als ein Opferlamm. Und in Vers 5 lesen wir, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Damit sich dieses Wort erfüllt, musste die erste Ankunft stattfinden. Elendsbild, Niedrigkeit, Leiden, zerschlagen werden, verhöhnt werden, ja, getötet werden. Und danach den Sieg zu zeigen über den Tod der Auferstehung. Erste Ankunft. Darauf verwies auch der Herr selbst, dass die erste Ankunft wichtig war. Am Ende des Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 26, als er versuchte, den Jüngern zu erklären, was da geschehen ist, warum denn das Kreuz und diese Auferstehung und so weiter, Und dann sagt er zu den Jüngern, musste nicht Christus solches leiden? Er musste es. Deswegen musste er kommen, die erste Ankunft in dieser Welt. Er musste es leiden und dann zu seiner Herrlichkeit eingehen. Und in Lukas 12, wie auch an anderen Stellen im Neuen Testament, wies der Herr selber wieder auf die Notwendigkeit der Erfüllung dieser ersten Ankunft hin. Ich muss mich, er sagt, ich bin doch gekommen, ein Feuer anzuzünden. Das heißt also, ein neues Leben, auch schon Blick auf Pfingsten, sichtbar und spürbar zu machen. Was wollte ich lieber, als brennete es schon. Und dann sagt er aber, zuvor muss ich mich mit einer Taufe taufen lassen und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Das ist die Taufe des Todes am Kreuz. Das heißt, ich bin dazu gekommen, um erstmal dies zu tun. Das Feuer des Heiligen Geistes kann in den Menschen überhaupt nicht brennen, ohne dieses Opfer, ohne Sündenvergebung, ohne Reinigung des Herzens. Denn der Heilige Geist kommt nicht in ein schmutziges Herz. Er kommt nur in ein Herz, was frei geworden ist durch das Blut des Lammes von Sünde. Er braucht diesen sauberen Raum, dieses Feuer des Heiligen Geistes. Deswegen ja auch zu Pfingsten erzeigte sich der Heilige Geist wie so kleine Feuerflammen. So wird das beschrieben, nicht? Feuer des Heiligen Geistes. Dazu bin ich gekommen, dieses neue Leben offenbart zu machen. Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, wo menschlich viel Bangigkeit mit zusammenhängt, bis dieses Wort am Kreuz vollbracht ausgerufen werden konnte. Also darauf wies der Herr auch hin, die notwendige erste Erscheinung in dieser Welt. Die zweite, die Wiederkunft, ist die Aufrichtung des Reiches der Gerechtigkeit. Wie ich einleitend sagte, auch das muss sichtbar werden in dieser Welt, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Heute ist das noch gar nicht sichtbar. Heute haben wir den Eindruck, dass die Ungerechtigkeit siegt, aller Orten, in den Nationen, in den Städten, in den Ländern. Die Ungerechtigkeit siegt. Sie ist auf dem Vormarsch, sie macht, was sie will. Aber es muss einmal sichtbar werden, dass Gottes Gerechtigkeit, die Jesus Christus für uns am Kreuz erworben hat, über allem steht. Das muss sichtbar in dieser Welt gemacht werden. Die Aussagen über die zweite Ankunft wurden ja auch schon im Alten Testament beschrieben. Ich lese mal einige Stellen, zum Beispiel Jesaja 11. Jesaja 11, Vers 4 bis 6 und dann 11 bis 12. Da lesen wir Folgendes. Ich lese mal den Vers 3 mit. Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande und er wird mit dem Stabe seines Mundes die Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Das heißt, hier wird die Sphäre der Gerechtigkeit bei der Wiederkunft Jesu sichtbar, so dass das Böse aufgehalten wird und nicht zum Zuge kommen kann. Das, was heute noch gegeneinander ist, wird dann nebeneinander und vielleicht sogar miteinander gehen. Lesen wir doch weiter in Jeremia 23 dazu. Ich hatte ja am Samstag auch schon mal einen Vers daraus gelesen. Ich lese das nochmal. Jeremia 23, Vers 5 und 6. Zweite Wiederkunft, angekündigt. Da heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Haus David. David lebte ja dann nicht mehr, aber dem Haus David, dem Königtum. Der soll ein König sein. Also es muss ja noch geschehen. Ein sichtbarer König muss er sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Und wenn wir noch eine Stelle dazu lesen, es gibt ja etliche, aber nur einige, und zwar Hesekiel 37, ja. Lese ich mal Verse 21 bis 24, da steht, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will die Israeliten herausholen aus den Heiden, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen. Wir haben noch diese Frage im Ohr, die Jünger fragten, wirst du zu dieser Zeit dein Reich aufrichten? Nein, nein, erstmal ist die Zerstreuung dran, aber dann die Sammlung. Und ich will ein einziges Volk aus ihnen machen im Lande, auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen König haben. Warum? Vorher hatten sie zwei Könige, nachdem das Reich Salomos geteilt war, Nord und Süd, zwei Könige. Und dieses Volk soll wieder ein Volk sein, ist die Verheißung im Blick auf die Wiederkunft Jesu, der als König dann über diesem einen Volk regieren wird. Sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche. Und sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern und allen ihren Sünden. Ich will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben, und ich will sie reinigen, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Also eine Herrschaft der Gerechtigkeit, ein Volk der Gerechtigkeit muss sichtbar werden. Vers 24, und mein Knecht David, das ist also der kommende König, der Jesus Christus, soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Das hat ja noch nicht stattgefunden. Aber das wird stattfinden, so wie es Paulus auch gesagt hat, im Blick auf Israel, auf den Überrest, dass er hinwies, dass wenn dieser König kommt, dann wird er Israel erlösen von und reinigen von aller Unreinheit und Ungerechtigkeit. Nicht? In Römer 11 können wir das dann auch lesen. So leben wir also heute in der Erwartung der Erfüllung der zweiten Ankunft Jesu. Wir warten auf die Ankunft Jesu, dass er wirklich das, was er am Kreuz für uns erworben hat, diese Gerechtigkeit, die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, hier auf der Erde sichtbar macht. So wie das Kreuz sichtbar gewesen ist, so muss auch der Sieg Gottes äußerlich sichtbar werden. Darum handeln also Jünger Jesu, und das sollten die Jünger hier in der Apostelgeschichte gleich von Anfang an lernen, auf dieses Ziel hin, auf dieses Ziel hin. Ein zweiter Punkt, die Wiederkunft Jesu ist auch kein Prozess, also kein langwieriger Prozess, der sich so langsam einschleicht und plötzlich ist er vollkommen, sondern die Wiederkunft Jesu ist ein Ereignis. Die zwei Männer in weißen Kleidern, von denen wir gelesen haben, die Engel, wiesen die Jünger auf die persönliche und leibliche Wiederkunft Jesu hin. Er wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Die Wiederkunft Jesu ist also kein langsamer Prozess, sondern so wie die Himmelfahrt sukzessive stattfand, so wird auch die Wiederkunft stattfinden. Nicht über Jahre oder Monate oder Tage vielleicht, sondern in einem Augenblick. Es ist ein Ereignis, das plötzlich und zwar in Personenhaft des Menschensohn eintreten wird. Jesus fuhr in einem Augenblick körperlich gen Himmel, so wird er auch wiederkommen in einem Augenblick körperlich. In der prophetischen Vorschau können wir das auch lesen in Sacharja 12, Vers 10 und dann auch Matthäus 24, aber erstmal Jesaja, Sacharja 12, Vers 10. Über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Sie werden den ansehen. Das heißt, man wird ihn sehen. Er kommt wieder, so wie er gen Himmel gefahren ist. Sie werden den Menschensohn sehen. In Matthäus 24 wies der Herr selber darauf hin, er spricht bewusst vom Menschensohn. Also nicht als Geist, als Gottessohn, als Geist, sondern als eine sichtbare Gestalt kommt er wieder. Matthäus 24, Vers 27 und weitere, da heißt es, warnt Jesus ja davor, dass man jetzt nicht falschen Christi anheimfällt oder falschen Propheten. Denn er sagt, ich komme, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das kommen, und jetzt ist das Wort, des Menschensohn sein. Menschensohn wurde ja die äußere Gestalt genannt, Gottes Sohn nach, so wie es Paulus im Römerbrief im ersten Kapitel gleich schreibt, nach dem Geist war er Gottes Sohn. Nach der äußeren Gestalt war er ein Sohn Davids, Menschensohn. Menschensohn wurde geopfert am Kreuz und Gottes Sohn war in diesem Menschensohn und kommt in diesem Menschensohn. So wird das Kommen des Menschensohn sein. Und dann lesen wir dazu Vers 30, nach der Bedrängnis der Trübsalzeit. Dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohn am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Den Menschensohn, der von auf den Wolken gen Himmel fuhr vor den Augen der Jünger, wird auf den Wolken des Himmels auch wiederkommen. Und in Kapitel 25, auch von Matthäus Evangelium Vers 31, wird ihm auch diese Königsherrschaft angekündigt und beschrieben bei der Wiederkunft Jesu. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, natürlich umgeben von Herrlichkeit, nicht mehr als Knecht, nicht mehr als das Opferlamm, das am Kreuz geopfert werden muss, sondern mit der Herrlichkeit, so wie es Judas gesagt hat, mit vielen tausend Heiligen und den Engeln welten, ja, kommt er. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Also hier wird bewusst das Wort Menschensohn genannt, damit das, was die Engel hier gesagt haben, sich auch vor den Menschen bestätigt in der Sichtbarkeit und dass diese Hoffnung, dass die Gerechtigkeit mal auf dieser Erde auch gezeigt wird, vorhanden ist. Es lohnt sich also, das Zeugnis von der Erlösung und der Gerechtigkeit Gottes in Christus zu geben, denn das Zeugnis wird eines Tages auch sichtbar werden. Es wird nicht in der Unsichtbarkeit bleiben. Darum steht ja zum Beispiel auch in Offenbarung 1, Vers 7, durfte Johannes ja das so schauen, es werden ihn alle Augen sehen und die ihn zerstochen haben. Auch die anderen werden das sehen, dass die Gerechtigkeit triumphiert. Also immer wieder eine Bestätigung für die personhafte Wiederkunft Jesu. Und dass die Wiederkunft Jesu ein Ereignis ist und kein Prozess, finden wir zum Beispiel in folgenden Stellen. Einmal in Psalm 96, Vers 13, wo es heißt, der Herr kommt zu richten. Das heißt also, hier wird aktiv etwas in Angriff genommen, zu richten das Erdreich. Er schleicht sich nicht irgendwo ein, dass hier ein Friedensreich irgendwie so langsam entsteht, sondern er kommt, um es zurechtzubringen. Und der Apostel Paulus bestätigt das in 1. Korinther 15, 51 bis 52, wo er sagt, dass diese Wiederkunft plötzlich geschieht, in einem Augenblick. Es ist also kein Prozess, sondern ein Ereignis, was schnell eintritt. Und an die Thessalonicher schrieb Paulus ja auch und sagt in 1. Thessalonicher 4, 16, er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels, Michael ist das, und mit der Posaune Gottes herniederkommen. Ganz plötzlich. Also die Wiederkunft des Herrn ist ein plötzliches Ereignis. Und das sollte den Jüngern damals und uns sagen, wir müssen immer wachsam sein und bereit sein. Zeugen sein, aber immer bereit sein auf die Wiederkunft des Herrn. Weil wir ja weder Zeit noch Stunde wissen, wenn auch die Zeichen der Zeit die Wiederkunft Jesu signalisieren. Wir haben ja jetzt am Wochenende gerade davon gesprochen, dass es ein untrügliches Zeichen der Endzeit ist, die Sammlung des Volkes Israel. Die Schrift sagt uns, zur letzten Zeit wird das geschehen. Das Wunder, dass aus allen Nationen die Juden nach Hause gerufen werden. Und Tausende wandern ja jedes Jahr neu ein. Tausende, Zehntausende manchmal, wandern ein. Das heißt also, das Volk wird an dem Ort, von dem es verstoßen worden ist, wieder eingesetzt und dahin geführt, damit sie diese Begegnung des Königs der Gerechtigkeit haben werden. Wir sollen also alle Zeit bereit sein auf die Wiederkunft. Eine dreifache Beziehung der Wiederkunft Jesu können wir sehen. Einmal zu der Gemeinde selbst, dann zu dem Überrest Israels, dem Äußeren, das ja noch da ist, und zu den Nationen. Die Wiederkunft Jesu hat also einen ganz bestimmten Bezugspunkt. Für alle Gläubige wird diese Wiederkunft Jesu die Erfüllung ihrer lebendigen Erwartung sein. Herr, komme bald, wir freuen uns auf dein Kommen, wir werden vom Glauben zum Schauen kommen, Erfüllung dieser Erwartung. Denn wir stehen täglich in dieser Erwartung, das kann ja auch die persönliche Hinwegnahme sein. Wir hatten ja jetzt den Trauerfall, 34 Jahre war die junge Frau alt, nicht die plötzlich weggerufen worden ist. Dazu muss man also nicht wesentlich älter werden, man kann sogar jünger schon weggerufen werden. Wir sollen die Gemeinde der Erfüllung des Glaubens, was wir durch Jesus Christus im Glauben haben annehmen dürfen, auch sichtbar erleben. Wir sollen deswegen wachsam sein, nicht abzugleiten von dieser Hoffnung der Erfüllung. Zu den Thessalonichern sagte schon Paulus und auch zu den Korinthern, ich lese uns gleich diese Verse, dass sie auch schon damals, als sie gegründet worden sind, in dieser Erwartung stehen sollen. Da wurde ihnen nicht gesagt, ach, ihr habt lange Zeit, es wird sicher ein paar Jahrhunderte dauern und Tausende, ja, Jahre, sondern jetzt seid ihr in dem Zustand, dass ihr wartet. Ich lese dazu mal 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10. Was bescheinigt hier der Apostel dieser Erweckungsgemeinde? Er sagte, dass die Leute von eurem Glauben reden, berichten. Ja, also, dass ihr habt eine wunderbare Ausstrahlung. Sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, der aufgenommen ist. Den Sohn, den Gott auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Ihr steht also, das erzählen die Leute sogar, wenn die euch sehen, in dieser Erwartung, dass er wiederkommt. Ganz praktisch, ja? Und auch an die Korinther schrieb der Apostel Paulus solches, 1. Korinther 1, 5 bis 7, dass wir das mal so in dem Zusammenhang sehen können. Ihr seid in allen Stücken reich gemacht, in aller Lehre und in aller Erkenntnis, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, das wird den Gläubigen damals gesagt, und ihr wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Also die Erwartung war auch da. Ja, das hätte ja damals gleich nach ihrem Glauben, nach ihrer Erwartungshaltung geschehen können. Auch wenn es noch nicht geschehen ist. Aber das ist genau das, was auch den Apostel mit auf den Weg gegeben werden sollte. Nicht nur, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein, sondern ihr sollt in der Erwartung der Wiederkunft eures Heilandes stehen. Euer ganzes Leben wird dadurch eingerichtet in dieser Erwartung. Wer auf jemand wartet, richtet sein Leben ein. Wenn wir einen Besuch erwarten, und wir wissen nicht genau, wann er kommt, wir wissen es nur so ungefähr, dann machen wir uns nicht mehr auf und verlassen das Haus. Denn dann könnte der ja gerade kommen und wir sind nicht da. Das heißt, unser Leben wird eingerichtet durch das Warten auf den Besuch. Ja, und so wird unser Leben eingerichtet durch das Warten auf den Herrn. Es kriegt eine ganz andere Dimension. Und diese Dimension soll nie verlassen werden bei den Kindern Gottes. Also ihr wartet nur noch auf die Wiederkunft eures Herrn. Und am Schluss der Offenbarung spricht ja auch gleichsam die Gemeinde diese Worte aus, wo Jesus sagt, ja, ich komme bald, ja, Amen, komm, Herr Jesus. Auch diese Erwartungshaltung, nicht? Offenbarung 22, Vers 20. Für die Gemeinde wird also das Wiederkommen Jesu zum Schauen dessen werden, was sie im Glauben schon erlebt und angenommen hat und weiß, es ist eine Realität. Wer allerdings hier nicht glaubt und glauben wird, der wird die Herrlichkeit Gottes nicht schauen. Diese Beziehung der Wiederkunft Jesu für Israel wird uns ja zum einen auch durch den Apostel Paulus deutlich erklärt. Er spricht ja dort zu der Gemeinde, er spricht zu den Gläubigen, die nicht ganz verstehen können, wie ist denn das nun mit den Israeliten, die jetzt im Grunde genommen Jesus als Messias nicht erkennen konnten. Sind die denn nun ganz verloren? Nein, die sind nicht verloren, die kommen noch hinzu, wenn Jesus wiederkommt. Ja? In Kapitel 11 von Römer 11, Vers 23, dann 25 bis 29 lesen wir Folgendes. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, dass ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Also das heißt, es ist eine Verstockung in das Herz gegeben, dass sie den Messias nicht erkennen konnten zu ihrer Zeit. Ein Teil ist diese Verstockung widerfahren und diese Verstockung ist so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Hier wird von einem Kommen gesprochen. Das ist nicht das erste Kommen Jesu, sondern hier war ja bereits schon die Gemeinde gebaut oder baut sich schon. Da wird von dem zweiten Kommen geredet. Ja? Und in Vers 25 weitere bis 29: Dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, ich will ihre Sünden wegnehmen. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde, um euretwillen, damit die Heiden eingesammelt werden, die das Heil wollen. Aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Und dann heißt es, Gottes Gaben, Berufung können ihm nicht gereuen. Das heißt also, in der Wiederkunft Jesu wird auch der Überrest Israels aufgenommen zu dem Gesamtkorpus der Gemeinde, wo auch die Heiden drin sind, der Anbruch Israels, die gläubigen Heiden und der Überrest. Und ein Teil, eben völkisch gesehen, ist dann sichtbar in dieser Welt. Wiederum einige Bibelstellen zur Untermauerung, dass wir das lesen können. In Hesekiel 37 wurde das bereits schon angekündigt. Hesekiel 37, Abvers 11 bis 14. Was lesen wir da? Du Menschenkind, so sprach Gott zu Hesekiel, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Er sah ein Feld voller Totengebeine, ja? Siehe, jetzt sprechen diese, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist alles aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch in das Land Israel. Das sind die Gräber der Nationen, wo sie verfolgt worden sind, dass sie in das, hier wird es genau gesagt, Land Israel gebracht werden. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem, dann bei der Wiederkunft Jesu, meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder lebendig und leben sollt. Ich will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Das heißt also, die Vertreibung unter die Nation ist ja geschehen. 70 nach Christus wurde Israel, Jerusalem zerstört, wurden unter den Nationen verstreut. Dort in diese Gräber, da wo sie aushalten mussten, wo sie gejagt worden sind, wo sie getötet worden sind und so weiter. Und dann heißt es hier, es kommt aber die Zeit, dass sie aus diesen Gräbern wieder geführt werden, in das Land Israel, dort den Odem bekommen und dann Leute werden, die vor Gott leben, weil Gott es so gesagt hat. Noch eine Stelle, durch den Propheten angekündigt, Jeremia 31, Vers 10. Lesen wir das, Vers 10. Hier verstehen wir dann auch, warum diese zwei Ankünfte gleich von den Engeln so deutlich den Jüngern angezeigt worden sind. Die erste Ankunft hatte diesen Grund, euch zu erlösen. Zweite Ankunft, die Gerechtigkeit soll sichtbar werden. Jeremia 31, Vers 10 zunächst. Hört ihr Völker des Herrn Wort, verkündigt's fern in den Inseln und sprecht. Der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Und nochmal in das 23. Kapitel vom selben Propheten zurück, wo wir schon mal gewesen sind, in Vers 8, da heißt es, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels herausführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wo er sie hin verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Genauso in Matthäus 24, wiederum ein Wort des Herrn selber, in Vers 31, wo er sagt, dann wird bei dieser, wenn der Menschensohn wiederkommt, würden seine Engel ausgesandt werden mit hellen Posaunen. Sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zu dem anderen. Hier wird nämlich zuvor von der Zeit der Bedrängnis, der antichristlichen Zeit gesprochen und dann von der Wiederkunft des Herrn. Die Bekehrung zum Herrn finden wir dann schon vorgeschattet in Sacharja 12, Vers 10. Sie werden ihn sehen, in den sie gestochen haben und werden sich betrüben und klagen um ihn. Und in Kapitel 13 von Sacharja heißt es dann, zu der Zeit werden sie einen offenen Born gegen die Sünde haben. Das heißt also, sie werden eine Kraft haben, der Sünde nicht gehorchen zu müssen. Und noch eine letzte Stelle zu diesem Bezugspunkt der zweiten Ankunft Jesu zu Israel, zu dem Überrest in Jesaja 65 wird dann nochmal der Zustand beschrieben, was da passiert. Ab Vers 20 lese ich mal. Es sollen dann zu der Zeit keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Also ein wunderbarer Zustand, der muss sich erstmal erzeigen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Das ist die Sichtbarkeit der Kraft der Gerechtigkeit, die bei der Wiederkunft Jesu in Bezug auf den Überrest Israels deutlich wird. Und noch der dritte Bezugspunkt, die Wiederkunft Jesu zu den Nationen. Das ist ja auch wichtig. Die Nationen, die müssen zurechtgebracht werden. Die Wiederkunft Jesu wird also das Gericht für die Nationen bringen. Wir lesen schon in Daniel 2, wo Nebukadnezar diesen Traum hatte von diesem Standbild, diesem goldenen Haupt, die silberne Brust, die kupfernen Bauch und die eisernen Lenden beziehungsweise Beine und dann die Füße, die mit Ton und mit Eisen vermengt sind. Und dann lesen wir dort in Vers 34 und 35, dass in dem Traum ein Stein kam, der dieses ganze Nationengebäude zerschlug. War nichts mehr da. Aber das Reich, was durch den Stein entstand, bleibt ewig. Und das ist die Deutung, dass dies das Reich dieses Königs der Gerechtigkeit ist. Denn dieses Standbild weist ja die vier großen Weltnationen auf. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom, das Römische Reich. Jetzt gibt es nur noch die Füße, die vermengt sind, die zehn Zehen, vermengt sind mit Ton und Eisen. Das ist die 70. Jahrwoche des Römischen Reiches. Und danach gibt es kein Weltreich mehr, außer dem Reich Gottes der Gerechtigkeit. Das lesen wir schon dort. Das heißt also, die Nationen werden in ihrer Aussage gerichtet, verurteilt. Sie müssen sich diesem neuen, dem ewigen Reich unterstellen. Das könnt ihr dann auch lesen. Ich sage der Zeit halber lieber nur einige Bibelstellen. Nachlesen Matthäus 25, Vers 32 bis 46. Wenn dieser König kommt, dann wird er unter den Nationen aufräumen. Sie müssen sich alle diesem Reiche beugen. Wir lesen dann auch in Sacharja 8 zum Beispiel, Vers 20 bis 23, dass dann eben zu der Zeit 10 Leute aus den Nationen zu einem jüdischen Mann sagen, dem halten sie am Rockzipfel fest, komm, wir wollen mit dir gehen, denn wir haben gehört, dass da der Gott der Gerechtigkeit ist, der König der Gerechtigkeit, wir wollen mitkommen. 10 Leute aus den Nationen, einen Juden packen sie, um mit ihm mitzugehen in dieses Königreich. Ja, die Heiden, und das ist ja auch das, was wir immer so zu Weihnachten eigentlich lesen, Jesaja 60, die Heiden werden dann im Lichte des Herrn dieses Reiches wandeln. Und die heidnischen Nationen, wenn sie durch die Gerichte Gottes in die richtige Bahn gelenkt worden sind, müssen jedes Jahr, so lesen wir es auch in Sacharja 14, hat sich alles noch nicht erfüllt, kommt aber noch, nämlich bei der Wiederkunft Jesu, müssen jedes Jahr zum Laubhüttenfest eine Abordnung nach Jerusalem schicken und den König anbeten und ihm die Ehre geben. Das wird kommen, das muss sichtbar werden. Zum Schluss, es geht also um die Gewissheit. Die Gewissheit ging es hier bei den Aposteln, dass ihr Dienst nicht einfach nur in einen leeren Raum getan wird, sondern dass er ein Ziel hat, dass er Frucht bringen wird. Es wird bestimmter Zeitpunkt sein, wo das aufgezeigt wird, wie lohnend diese Sendung war und wie wichtig sie war, dass den Menschen in allen Nationen dieses Evangelium gesagt worden ist, weil etwas Wunderbares auf sie wartet. Die Gewissheit also, dass wir in unserem Handeln immer auf der richtigen Seite sind. Es gibt Christen, die in große Schwierigkeiten kommen, und ich habe das selbst gehört und ich war mir sicher, dass es doch auch Menschen waren, die wiedergeboren worden sind, die dann an einem Punkt sagte, naja, ich weiß gar nicht, ob Gott überhaupt da ist. Stellt euch das vor. So kann es gehen, wenn man nicht wachsam bleibt bei dem, was man erlebt hat. Und von der Person, von der ich das gerade sage, die hat genau erlebt die unsichtbare Welt, das Wirken des Satans und das Wirken des lebendigen Gottes. Aber wenn man nicht immer dran bleibt und sagt, es lohnt sich, ganz eng an Jesus zu bleiben. Kann es solche schwierigen Situationen geben, dass man fragt, ist Gott überhaupt noch da oder da? Dass Jesus Christus nicht einfach nach seiner Auferstehung verschwunden ist, hätte er tun können. Tod ist besiegt, einfach verschwunden, hat auch einen Sinn. 40 Tage erschien er sporadisch seinen Jüngern, um ihnen deutlich zu machen, dass sie ganz gewiss sein können, er ist für sie immer da. Er ist da. Jesus hätte nach der Auferstehung sofort in den Himmel fahren können. Hätte sich den Jüngern gar nicht zeigen können. Es war ja geschehen, war alles vollbracht. Aber er erschien ihnen deswegen, damit sie wissen, er ist wirklich da. Jetzt ist er wieder da. Ja, wenn er jetzt so oft da ist, dann ist er bestimmt, wenn wir ihn später gar nicht mehr sehen, auch da. Dass es darum geht, es um diese Gewissheit, die sollte sich ganz fest im Herzen verankern. Es ist also nötig, das Zeugnis von der Sündenvergebung, Befreiung vom Tod und dem ewigen Leben in die Welt zu tragen. Niemand soll verloren gehen. Ohne lebendigen Glauben an Jesus Christus gibt es kein ewiges Heil. Und so soll auch die Gewissheit in allem Handeln für den Herrn unser Leben prägen, bestimmen, weil wir wissen, er hat uns eine Wohnung bereitet. Und was er zugesagt hat, das tut er auch. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, meine Zeugen sein. Ich komme wieder. Das soll also die Prägung im Leben der Kinder Gottes sein, wenn sie in dieser Welt des Widerspruches noch stehen und wirken soll. Das gilt also auch uns. Das bringt uns durch. Bis soweit zu den zwei Versen, die zwei Ankünfte Jesu.